Das sind jetzt nicht so die typischen Lieder, die man normal gerne im Gottesdienst singt. Da wollen wir ja fröhlich in den Gottesdienst reinstarten und alles am liebsten. Wir wollen ja auferbaut rausgehen aus dem Gottesdienst, oder? Ich hoffe, dass wir es trotzdem hinbekommen. Aber diese Lieder, die sind mega wichtig für uns. Lieder, wo man nicht nur alles auf Gott projiziert und sagt, es ist alles gut, sondern wo man auch mal dieses Thema Leid zulässt. Und man sagt, hey, Jesus, du lebst, aber die Realität in meinem eigenen Leben sieht ganz, ganz anders aus. Und mir ist es eigentlich gerade gar nicht danach, dich zu lobpreisen, dich zu erheben, dich groß zu machen. Nachher werden wir noch eine Zeit haben, wo wir das trotzdem machen, und ich möchte euch auch nachher noch erklären, warum wir das machen. Aber dieser Punkt, auch Leid anzusprechen und sich vielleicht auch in diesen Liedern verstanden zu fühlen, stimmt. Eigentlich geht es mir gerade genau so. Ich stehe genau in diesem Konflikt. Jesus lebt, aber mein Leben sieht eigentlich gerade ganz anders aus. Und ich glaube, jeder kennt das in unserem im eigenen Leben, wenn das Leben eben nicht so läuft. Eben nicht so läuft, wie man sich das eigentlich geplant hat. Ob das jetzt Stress in der Beziehung ist, weil es eben nicht so läuft, wie man das am Anfang gedacht hat, weil man die Person vielleicht anders eingeschätzt hat, ob das jetzt Freundschaft oder Beziehung ist, ist egal. Und man merkt, man gerät aneinander und merkt, wie die Freundschaft plötzlich kriselt und kaputt geht. Und man denkt, ja, was soll das alles? Ja? Und man fängt an, darunter zu leiden, dass eine Freundschaft, die einem eigentlich jahrelang gut getan hat, wo man auch in der Freundschaft wirklich auch gegenseitig helfen konnte, und man merkt, wie diese Freundschaft einfach den Bach runtergeht. Oder wenn es auf der Arbeit ist und du plötzlich dein Kündigungsschreiben auf dem Tisch hast und sagst, hey, warum? Ich habe doch alles gegeben, was ich konnte, und jetzt, was soll ich jetzt tun? Das ist doch das Einzige, was ich kann. Aber du hast die Kündigung auf dem Tisch und du weißt nicht, wie du mit umgehen sollst. Oder wenn dich Menschen verurteilen, weil du an diesen Gott glaubst. Ich war vor kurzem auf meinem Stammtisch, wo ich immer wieder hingehe, und das sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und da hat der Typ, einer der Kollegen, ich schätze den mega, hat er gesagt, wie kannst du nur im 21. Jahrhundert überhaupt noch daran glauben, dass das wahr ist? Wir sind doch schon, das ist doch schon weit überholt. Es ist doch schon nachgewiesen, dass es alles gar nicht mehr so stimmt. Ist seine Überzeugung, seine Meinung. Wo du merkst, hey, da kommt irgendwas in diese Beziehung rein, die wehtut. Und bei manchen Beziehungen ist dann auch so, dass plötzlich von Liebe zu Hass überschwappt und die Menschen anfangen, einem zu verfolgen oder einem zu unterdrücken und zu abzulästern, weil du an Gott glaubst. Und du denkst, hey, warum? Ich habe dem Menschen noch gar nichts getan. Ich habe ihm noch nicht mal meinen Glauben aufgedrückt. Aber irgendwie haben sie mich jetzt auf dem Kicker. In Deutschland ist es noch ganz gut, dass keine Verfolgung in Deutschland ist. In anderen Ländern erleben wir was anderes. Oder eben in dein Leben kommt urplötzlich eine Krankheit, mit der du gar nicht gerechnet hast. Und du denkst, warum ich? Gott, wo bist du? Die typische Theodizee-Frage, Gott, du bist gar nicht da. Du bist zwar da oben, aber mit meinem Leben hast du nichts zu tun. Was soll das? Warum muss ausgerechnet ich diese Krankheit bekommen? Ich selbst bin in dieser Situation, dass in meiner eigenen Familie viel Krankheit gerade vorherrscht und ich auch manchmal denke, hey, warum ist es so? Warum ist meine Mutter so krank und es wird nicht besser? Und wir können fragen, ja, warum? Warum ausgerechnet meiner Familie? Wie reagieren wir darauf? Wie reagiere ich ganz persönlich darauf? Und das ist wirklich kein einfaches Thema. Und ich habe auch nicht die Antwort, die jeder Einzelne dann später für sich genauso machen kann. Oder vielleicht doch, wäre ja cool, aber wir schauen am Ende von dieser Predigt nochmal. Wie reagieren wir darauf, wenn so Dinge in unserem Leben passieren? Wenn zum Beispiel Menschen uns verachten, uns Dinge vorwerfen, uns runterziehen? Oder wenn es nicht so läuft, eben wie geplant? Oder wenn Menschen dich wegen, genau wegen deinem Glauben, weil du hier in diese Gemeinde gehst und du diesem Jesus nachfolgst, dich verurteilen oder sogar verachten oder sogar vielleicht verfolgen. Also ich kann ja nur von meinem eigenen Leben reden, das ist das Einzige, was ich habe. Also ich mache das so, und das ist kein Vorbild, bitte nicht nachmachen, dass ich mich in solchen Situationen oftmals dann zurückziehe. Zurückziehe, es in mich hineinfresse. Oder meine Gedanken drehen sich immer wieder um diese eine Sache, die da schiefgegangen ist, und ich will sie einfach nicht loslassen, und ich drehe mich um diese Problematik und diese Situation, die mich vielleicht so verletzt hat oder die mich enttäuscht hat, und kommt dann in so eine gewisse depressive Phase. Und wenn ich da nicht Menschen an meiner Seite habe, die mir wieder raushelfen, da wird es richtig schwierig. Man kommt wie in so eine Spirale hinein. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, wenn es eben nicht so läuft und denkst, nee, jetzt will ich nie. Nicht mit mir, Gott. Oder nicht mit mir, guter Freund. Oder du kannst mich mal, lieber Arbeitgeber. Oder wie auch immer. Und dann warte ich in dieser Spirale, in diesem um sich selbst drehen, bis emotional Gras drüber gewachsen ist. Kennt ihr das? Habt ihr es auch schon mal so erlebt? Aber ich frage mich dann, ist das wirklich die Lösung? Ist das die Lösung, mit solchen Problemen umzugehen? Ich bin immer wieder rausgekommen, die Taktik funktioniert irgendwie, aber ich glaube, die ist nicht sonderlich gesund. Und ich stelle fest, dass mich das mega viel Kraft kostet, wenn ich so vorgehe. Und es kostet mich mega viel Zeit. Und was mich am meisten ankotzt in dem Ganzen ist, dass es mir die Freude im Leben raubt. Es ist nicht so ein, ich kläre das jetzt mit meinem Gott und dann ist alles wieder gut, sondern ich kläre das mit mir selbst und drehe mich so lange, bis Gras drüber gewachsen ist, und hoffentlich lenken mich Freunde zwischendurch ab, dass ich nicht ganz abstürze, und dann wird es irgendwann wieder besser. Also ich, wie schon gesagt, mein Leben, das Einzige, was ich habe, keine gute Methode. Und in solchen Situationen bin ich auch nicht sonderlich gemeinschaftstauglich. Sebastian kann ein Lied davon reden, wenn er mich dann anruft, hey Olli, heute warst du wieder komisch drauf. Du warst so ein bisschen distanziert in der Gruppe. Also dieses typische Bild, man kann in der Masse sein und sich total einsam fühlen. Kennt ihr vielleicht auch. Ja, nehmt euch kein Beispiel an mir. In der Vorbereitung habe ich mir dann einen Psalm angeschaut, und zwar einen Psalm von David. Übrigens, ich gehe nicht immer so mit um, ja, es sind, ich habe auch manchmal gute Tage. Also ich habe mir David angeschaut, einen Psalm von ihm, der ja bekanntlich ein Mann Gottes oder ein Mann nach dem Willen Gottes war. Also wenn jemand mit Leid und mit Gott umgehen kann, dann kann man, glaube ich, wirklich auch mal auf David draufschauen und schauen, wie er es gemacht hat. Und er schreibt öfters über solche Situationen im Leben, in denen es nicht so einfach für ihn war. Er schreibt seine Psalme oftmals als Leitpsalme, wo er wirklich sagt, hey, das habe ich im Leben erlebt, so geht's mir, Gott, was soll das? Und in diesem Psalm, den ich mir angeschaut habe, beschreibt er Menschen, die ihm schaden wollen und die Gott aktiv verneinen und damit auch ihn aktiv verneinen und ihm auch Leid zufügen wollen. Und die Konsequenz hat David hautnah erlebt. Er hat es wirklich auch abbekommen, und es brachte ihn in eine tiefe Not, in eine Not, wo er sagen konnte, hey, ich bin eigentlich nur noch arm und elend. Ich bin ein Häufchen elend, da ist nichts mehr da, was wirklich wertzuschätzen ist scheinbar. Ähnlich wie bei mir in so einer Situation, die ich hoffentlich immer besser hinbekomme mit meinem Gott, ja, aber doch in einer Situation, die es in sich hat. Aber wie geht er denn in dieser Situation, denn mit diesem Problem um? Wie geht er mit der Not im Leben um? Hat sich David verkrochen in dem letzten Loch und hat sich dann selbst bemitleidet? Hat er gewartet, bis Gras über seine emotionale Verletzung drüber gewachsen ist? Wir lesen gleich den Psalm, ich kann euch vorweg schon mal sagen, nein, er hat das nicht so gemacht. Und zwar, was er im Unterschied zu mir in dem Moment gemacht hat, war, er wendet sich in dieser tiefsten Not aktiv an seinen Gott. Aktiv zu dem hin, der alles in seiner Hand hält. Und ich möchte euch gerne die ersten 7 Verse vorlesen und das ist auch alles, was wir uns heute Morgen anschauen. Ich habe so oft gekürzt in dieser Woche, das habe ich auch noch nie so gemacht. Ja. Weil ich gemerkt habe, mit diesen 7 Versen sind wir schon genug bedient. Und ich möchte euch das gerne vorlesen, ihr könnt hier vorne mitlesen, ich habe euch das auf die Wand mitgebracht, zu projizieren. Dort heißt es, ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und höre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. In diesen ersten 7 Versen bringt er sein Leid und seine Bitte vor Gott und begründet auch immer mit sich selbst, warum Gott genau das Erbetete tun soll von ihm. Ich habe euch das mal nochmal zusammengefasst, wie das aussieht, wenn man das mal gegenüberstellt. Er spricht immer Gott an und dann schaut er sich selbst an. Ja? Er sagt, Gott, höre mich. Warum? Denn ich bin eben elend und arm. Ich habe keine Chance ohne dich. Deswegen erhöre mich. Gott, bewahre meine Seele. Seele kann man auch mit dem Wort Leben. Bewahre mein Leben übersetzen. Gott, bewahre mein Leben, denn ich bin dir treu. Ich renne immer zu dir. Ich will es auch immer wieder tun. Denn ich weiß, du kannst mein Leben bewahren. Gott, hilf du mir. Ich strecke mich nach deiner Hilfe aus, denn mein Vertrauen ist auf dich gerichtet. Ich verlasse mich auf dich, dass du das kannst. Du kannst mir helfen. Gott sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Gott, erfreue meine Seele, erfreue mein Leben. Gib mir Freude in mein Leben hinein, denn ich sehne mich nach dir. Gott, sei mir gnädig. Und am Schluss nochmal dieses höre mich, wie am Anfang nochmal. Höre mich, denn ich rufe dich in der Not an. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der bewusst auch in der Not da ist und hört. David geht ganz anders mit den schwierigen Situationen in seinem Leben um, wie ich das oft tue. Und das möchte ich auch von ihm lernen. Und das möchte ich auch, dass wir das als Gemeinde von David lernen. Aber was ich mich gefragt habe, was bezweckt David eigentlich damit, dass er Gott und sich immer wieder gegenüberstellt? Ja, also dieser Zweiklang, erst du Gott, dann ich. Ich spreche dich an und dann begründe ich, warum du es tun solltest. Ich bin dafür überzeugt, indem er Gott und sich immer wieder in Beziehung setzt, ändert er seinen eigenen Fokus, den er vorher hatte. Den Blick raus aus seiner eigenen Spirale. Ansonsten bleibt man ja bei sich, ich und mich, meiner mir, mir geht so schlecht. Und immer dieses Rausblicken aus dieser Spirale, aus dem um sich selbst drehen, Gott, denn ich, durchbricht er diese Spirale und öffnet einen Horizont außerhalb von sich. Er ändert die Dimension des Negativen in seinem Leben, die Dimension des Bösen in seinem Leben. Und in diesem und die in dieser aktuellen Situation, wo er ist, er durchspricht sie. Und zwar aktiv, er geht aktiv vor. Und zwar indem er seine Seele, man kann auch sagen eben, indem er sein Leben ganz, sein ganzes Leben zu Gott hochhält und auf ihn fokussiert und ihm dieses Leben hinhält. Er ruft zu Gott und richtet dadurch sein Leben wieder neu auf Gott aus. Weg von dem Negativen, weg von dem Schlechten, hin zu dem Positiven, hin zu dem Guten, hin zu dem, der dieses Leben ihm geschenkt hat. Hin zu Gott. Diese Verse, diese 7 Verse haben es in sich für mein eigenes ganz persönliches Leben. Denn ich kann mich selbst daran reflektieren und sagen, wie mache ich es und wie macht das David? Und vielleicht kann ich diesen Psalm zu einem Psalm für mich werden lassen. Wir dürfen auch Psalmen nachsprechen, wenn wir merken, ich finde diese Worte nicht. Aber hier ist jemand, der hat diese Worte gefunden. Und er leiht sie mir aus, damit ich das für mich tun kann. Diesem Gott zu begegnen, auch wenn ich gerade keine Worte finde und vielleicht auch gar keine Kraft finde aus mir selbst heraus. Ich muss eigentlich nicht mehr bei mir selbst bleiben. Das ist eigentlich die Botschaft von diesem Psalm. Eine der Botschaften. Ich kann zu Gott kommen, ich kann ihn anrufen, ich kann ihn bitten, weil ich sein Kind bin, weil ich ihm gehöre. Wir haben als Menschen diesen Gott in Jesus Christus kennenlernen dürfen und eigentlich sogar noch ein klareres Bild auf Gott, wie es David damals hatte. David kannte Jesus noch nicht. Er hat sich noch nicht von Gottes Wesen überzeugen lassen durch Jesus, wie wir das heute nachlesen können in der Bibel. Wir können die Bibel aufschlagen, das Neue Testament, und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott ist Mensch geworden. Und David, der noch nicht diese Begegnung mit Jesus hatte, konnte das schon auf den Punkt bringen. Das fasziniert mich, wie David das hinbekommen hat, dieses Gottesbild schon so haben zu können. Und David konnte durch das, was er hier beten durfte, eine Erfrischung seines inneren Lebens erfahren. Er konnte erfahren, wie Gott ihm Gutes getan hat. Und das immer wieder, wenn er es gebraucht hat. Und das können wir auch erleben und dürfen es auch nutzen für uns. Denn David weiß ganz genau, Gott ist gut. Er wusste schon, dass Gott gut ist. Paar tausend Jahre später war das nicht mehr so deutlich. David wusste es schon. Denn damals im Neuen Testament gab es eine Person, die Jesus Christus angesprochen hat mit guter Meister. Und Jesus musste diese Person wiederum korrigieren. Was David schon wusste, musste Jesus korrigieren, wo er sagt, Jesus antwortete ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. David wusste es schon. Und wir dürfen es durch Jesus immer wieder neu erfahren. Es gibt nur einen, der gut ist. Und auch gut zu mir ist und gut zu dir ist. Und das ist Jesus. Ich möchte lernen, diesen einzigen guten Gott im Vertrauen um ganz konkrete Dinge zu bitten im Leben. Wie es auch David hier getan hat. Gerade wenn es uns schlecht geht, gerade wenn wir Krisen im Leben erleben, gerade wenn wir denken, jetzt bricht alles zusammen. Wir haben einen guten Gott, dem wir alles sagen dürfen. Und der hört und der handelt auf das, was wir ihm sagen. Wir dürfen ihm das sagen und ihm bitten, und zwar mit einer ganz klaren Überzeugung, dass nämlich das, was uns Gott dann gibt, letztendlich alles übertreffen wird, was wir uns jemals vorstellen können. Vielleicht nicht in der aktuellen Situation. Wir rechnen ja immer damit, hey, wenn ich bete, dann hast du gefälligst zu handeln. Aber so ist Gott natürlich nicht. Er ist kein Wunschkonzert, kein Automat, wo man oben das Gebet reinschmeißt und unten das Ergebnis rauskommt. So nicht, aber wir dürfen wissen, dass das, was letztendlich daraus kommt, alles überwiegt. Alles. Jesus selbst hat das mit dem Bild deutlich gemacht, als er es gesagt hat in Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, wir haben schon gesagt, es ist nur einer gut, es ist nur Gott gut. Also was sind wir dann, wenn nur einer gut ist? Dann sind wir die Bösen eigentlich, wenn wir das mal ganz klar sehen. Ja? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Er ist ein guter Gott, der auch gute Dinge gibt, wenn wir ihn darum bitten. Aber eins steht in all dem fest. Egal wie radikal wir Menschen uns an Jesus hängen, wie konsequent wir Jesus auch nachfolgen, das Entscheidende ist nicht, dass wir ihm nachfolgen, sondern das Entscheidende ist, dass er zu uns kommt und uns vergibt. Denn wenn wir nach Gottes Überzeugung, wie er uns das hier klar macht, wirklich böse sind, dann heißt das, wir brauchen Vergebung. Und nicht zu knapp. Ich brauche Vergebung gegenüber mir selbst, wie ich mich selbst behandle. Das fängt ja nicht beim anderen an, sondern mir selbst. Wenn ich sage, ich bin nichts wert, dann ist das letztendlich die Konsequenz des Bösen. Wenn ich sage, ich bin es eigentlich nicht wert zu leben, dann ist es eine Konsequenz des Bösen. Deswegen ist es so wichtig, dass er zu uns kommt und uns vergibt. Denn wir als Menschen sind ständig dieser Welt hier ausgesetzt, auch wenn du Jesus Christus nachfolgst. Du kannst dich dieser Welt nicht entziehen und das ist auch gar nicht das Ziel. Wir sind in dieser bösen Herrschaft, wir sind immer diesem Wüten Satans ausgesetzt, wo er versucht, uns negative Gedanken einzupflanzen, uns abzubringen von diesem Weg. Natürlich ist es wichtig, Jesus nachzufolgen, aber es ist noch viel wichtiger, dass Gott uns entgegenkommt und uns vergibt. Weil das so ist, ist kein Mensch deshalb ohne Sünde. Keiner von uns kann das schaffen, schuldlos zu leben. Wir werden uns Tag für Tag immer wieder schuldig machen, uns gegenseitig, uns selbst gegenüber, Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und morgen oder nachher in der Straßenbahn kennenlernen. Ich selbst als Mensch bin so egoistisch. Wir Menschen meinen, dass es doch um uns gehen sollte. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es so. Wir suchen immer wieder den eigenen Vorteil, dass es mir doch gut geht, dass es uns doch gut geht. Wie oft nutze ich andere Menschen aus für meine Ziele? Das ist ganz ehrlich. Ein kleiner Betrug hier, ein kleiner Diebstahl dort, geht ja heutzutage auch ganz einfach digital. Merkt doch keiner. Macht doch jeder. Und so argumentieren und begründen wir, warum das doch eigentlich ganz okay ist, so zu sein. Keiner von uns ist ohne Sünde. Das ist auch einer der Gründe, warum Jesus sagt, wer diese Frau, die Ehebruch begangen hat, verurteilt, der soll doch den ersten Stein werfen. Und alle wussten letztendlich in diesem Kreis, wo Jesus stand, ich kann das nicht. Ich weiß, ich habe Sünde in meinem Leben. Denn wir sind Teil dieser Welt. Und aus diesem Teilsein dieser Welt, aus dem kommt es heraus. Wir können uns dem nicht entziehen. Und genau das erlebt auch David. So, jetzt kommen wir wieder zurück, nachdem ich gesagt habe, wie dumm und blöd und wie sündig wir sind. Und ich auch. David ist ja in einer Not. Ja? Er weiß aber auch in dieser Not, dass er nicht ohne Schuld ist. Wir können ja sagen, David, okay, er vertraut Gott, ja, er kommt zu ihm jeden Tag. Der ist doch perfekt eigentlich, der ist bestimmt ohne Schuld. Aber David betet ganz klar, sei mir gnädig. Warum sollte Gott ihm gnädig sein, wenn er ohne Sünde ist? David weiß genau, ja, auch ich bin einer von den vielen, die eigentlich schuldig sind Gott gegenüber. Er ist die Not, weiß aber auch, dass er nicht ohne Schuld ist und Gottes Gnade braucht. Aber wisst ihr was? Im Davids Psalm hier, da gibt es keinen Beichtstuhl. Da gibt es kein Beispiel, jetzt kommt gefälligst hier rein, jetzt bekenn erstmal alle deine Sünden. Und dann schauen wir weiter. Sondern Gott wendet sich David mitten in diesem Psalm, mitten in diesem Lobpreis, in dieser Anbetung Gott gegenüber gnädig zu. Ich bin davon überzeugt, dass Vergebung im Lobpreis passiert, indem wir Gott anbeten und ihn groß machen, ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Und Gott wendet sich auch David mitten in diesem Lobpreis, denn das ist es auch, dieses Gegenüberstellen ist letztendlich auch Lobpreis, ja, indem er ihm alles zurechnet und er seine Treue ihm immer wieder ausdrückt. Denn bei uns Menschen, die Gott kennen dürfen, ist die Bitte um Vergebung immer verbunden mit dem Wissen, dass Gott auch bereit ist zu vergeben. Wir haben einen Gott, den wir nicht bebetteln und hoffen, dass er uns irgendwie hoffentlich vergibt, sondern wir haben einen Gott, den wir anrufen können und sagen können, Herr, vergib, und wir dürfen wissen, dass er vergibt. Er wird uns vergeben. Er wird nicht sagen, nee, diesmal nicht. Oder so Zufallsgenerator, Kopf oder Zahl, Schnipp, ja, Kopf, ja, Pleitegeier, ne? Nein, wir wissen, er wird uns vergeben. Wir haben einen gnädigen Gott. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und er vergibt nicht nur einiges, sondern er vergibt alles. Alles, was uns jemals im Leben geschehen kann, an Schlechten, an Bösen, an Negativen. Und David stellt fest, denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Du bist gut und gnädig, und zwar allen, die dich anrufen. Warum sollten wir das dann nicht tun? Warum sollten wir ihn dann nicht anrufen? Und genau diese Überzeugung hat das Potenzial, das unaufhörliche Gebet in uns hervorzubringen. Dass wir nicht mehr aufhören zu beten, weil wir wissen, diese Gnade will ich auch heute. Diese Freiheit möchte ich auch heute in Anspruch nehmen. Denn das andere ist ja gegeben. Der Mensch ist böse, Punkt. Aber ich möchte in dieser Freiheit leben. Also komme ich auch heute vor Gott und sage, Gott, auch heute komme ich vor dich. Vergib mir und danke, dass du mir vergeben hast. Jetzt kann ich frei in diesen Tag starten. Ist das nicht genial? Das hat Potenzial, das unaufhörliche Gebet in uns hervorzubringen. Denn unser größtes Geschenk Gottes in Jesus Christus ist, dass wir so oft wir wollen, aktiv in der Vergebung leben dürfen. Dass es uns eben nicht belasten darf, dass ich nicht meine Spirale behalten muss, dass ich mich nicht in dem Loch aufhalten muss die ganze Zeit, bis emotional Gras drüber gewachsen ist, sondern an dem Tag, wo es passiert, darf ich mich Gott ausstrecken und sagen, Gott, hier ist mein Mist, mache dein Gold daraus. Was für eine Freiheit. Denn egal, was wir im Leben an Schlimmen und Zerstörerischem erleben, es kann nichts Schöneres im Leben passieren, als dieser erfüllte Wunsch von David in Vers 4, wo er sagt, erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Erfreue das Leben deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Ihr wisst, das ist ein Psalm, in dem es um Leid geht. Aber das große Ziel von diesem Psalm ist, die Freude im Leben wieder zu erfahren. Jetzt ist halt die Frage, können wir Lobpreis machen, wenn es uns schlecht geht? Können wir Gott groß machen, wenn es uns übel läuft im Leben, mit anderen Menschen oder mit dem, was uns passiert? Der Psalm lädt uns ganz klar dazu ein. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Das wirklich fröhliche Leben kommt aus der Zuwendung zu Gott in jedes Lebens, in jede Lebenslage und aus seiner Vergebung heraus. Und aus dieser Gnade, aus der auch schon David tagtäglich gelebt hat, wollen auch wir leben, will auch ich leben. Ich habe keinen Bock, dass es mir beschissen geht, bloß weil andere mir es böse wollen. Die haben es nicht verdient, dass es mir dann schlecht geht, sondern ich hänge mich an meinen Gott. Und die Freude darf nicht weichen, weil die Freude in der Ewigkeit verankert ist, egal was mir auf dieser Erde passiert. Das hilft mir auch in der Situation meiner Eltern, zu sagen, aber ich möchte an dieser Freude festhalten. Kein Wunder, dass Luther gesagt hat, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Es ist so. Warum das im Leben behalten, was einem stört und was einem niederhält, wenn man es abgeben kann? Wir haben die Einladung, gib es ab, lass es bei Gott. Empfange ein fröhliches Herz, ein fröhliches Leben von unserem Gott. Und David lebt aus dieser Buße, die sein Leben fröhlich macht. Wenn unser Leben fröhlich sein kann, gerade in Situationen, in der man sich das eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dann will ich dieses Lebenskonzept ganz aktiv leben. Dann möchte ich das erfahren, dann möchte ich mich danach ausstrecken. Denn wir sind zur Freude berufen, egal in welchem Leid wir stecken. Ich glaube, dass gerade darin das Geheimnis liegt, wie unsere verfolgten Glaubensgeschwister in aller Welt die Verfolgung und Unterdrückung überhaupt aushalten können. Weil sie merken, wen sie in diesem Christus haben. Und weil Gott ihnen diese Freude in dem Leid hinein gibt und schenkt. Denn warum sollte man sonst am Glauben festhalten, wenn es scheinbar nur Nachteile gibt? In der Not hinwenden zu Gott, seine Gnade durch seine Vergebung erfahren, erfrischt und voller Freude im Leben den nächsten Schritt mit Gott gehen. Darum geht es im Psalm Davids hier. Unabhängig in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Und das ist mein Egoistenkreisdurchbrecher. Das ist meine Hilfe, aus diesen Höhlen, die ich mir grab, rauszukommen. Und das ist ganz cool, wenn wir das auch gemeinsam machen. Wenn wir uns gegenseitig darin unterstützen, gemeinsam vor Gott zu kommen. Und das bedeutet übrigens auch fromm sein. Fromm ist ja ganz böse heutzutage. Mal da fromm sein, frömmeln, ja, auch die Frommen da. Ja. Aber das ist genau die Bedeutung von fromm sein. Und zwar Gott völlig hingegeben zu sein. Es bedeutet, ich weiß, dass ich Gott gehöre und mir ist bewusst, dass ich seine Vergebung brauche, um echte Freude im Leben zu haben. Und das Tag für Tag. Und er wird sie mir auch geben. Das ist meine Grundüberzeugung. Und das ist fromm sein. Also wer fromm ist, muss wirklich fröhlich sein. Kann man mal sein eigenes Frommsein mal überprüfen. Ja? Und ich wünsche uns das, dass wir genau das erleben. Egal in welcher Situation du bist, ob du denkst, mir geht so beschissen und du redest jetzt, ich soll fröhlich sein. Es geht nicht darum, dass du fröhlich bist, sondern dass Gott dir die Freude in dein Leben hineinschenkt, in diese Situation. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, in den nächsten Liedern im Lobpreis. Uns ihm ausstrecken, ihm hinstrecken und sagen, ja, mir ist zwar vielleicht nicht danach, ihn dich zu ehren jetzt, aber ich weiß, das ist das Beste, was ich gerade tun kann. Also mache ich's. Dazu lade ich euch ein.